ARD.
Man muss sehen, dass man schon als Versicherter der gesetzlichen Krankenversicherung Teil einer Solidargemeinschaft ist. Und deshalb entscheidet man eben mit seinem eigenen Verhalten, ob man sich jetzt eher gesundheitsförderlich oder eher gesundheitsschädigend verhaltet, welche Risiken man auch in Kauf nimmt. Nicht immer nur für seine eigene Freiheit, sondern das kann Konsequenzen haben, auch für andere. Wenn es dazu führt, dass man mehr krank ist als andere, höhere Kosten verursacht. Und deshalb ist es völlig in Ordnung, wenn der Gesetzgeber erstmal darüber nachdenkt und wir als Bürgerinnen und Bürger in der Demokratie darüber nachdenkt, ob das gerecht ist, dass die Solidargemeinschaft für gesundheitsschädigendes Verhalten anderer aufkommt.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Herzlich willkommen zu den Wissenswerten im RBB24 Inforadio mit Anna Korwes. Schönen guten Tag. Wer krank wird, dem muss geholfen werden. Bedingungslos. Oder? Gilt das auch, wenn jemand selbst zu seiner Erkrankung beigetragen hat? Immerhin entscheiden wir selbst, wie wir uns ernähren, ob wir Sport treiben, rauchen oder viel Alkohol trinken. Wo endet womöglich die Solidarität? Wo beginnt die Eigenverantwortung? Frauke Brosius-Gersdorf hat sich mit dieser Frage beschäftigt. Sie ist Professorin für öffentliches Recht an der Universität Potsdam. Und wer jetzt denkt, den Namen kenne ich doch, genau. Sie wurde fürs Bundesverfassungsgericht vorgeschlagen, worauf eine ziemlich bittere Politfarce folgte, über die wir viel berichtet haben. Heute sprechen wir aber über ihre Arbeit, über ein Buch, das sie mit herausgegeben hat. Es heißt Selber Schuld zum Verursacherprinzip in der Medizin. Frauke Brosius-Gersdorf, herzlich willkommen.
Guten Tag, Frau Korwes.
Sie sind uns aus dem Urlaub zugeschaltet, also umso mehr nochmal danke für Ihre Zeit heute.
Ja, sehr gerne. Es ist ein Arbeitsurlaub, insofern passt das gut.
Okay. Lassen Sie uns erstmal ganz kurz über meine Nachbarin reden. Die heißt Brigitte, ist Mitte 60 und hat COPD, also eine schwere Lungenkrankheit. Ich höre sie auch wirklich ständig husten. Trotzdem steht sie ungefähr die Hälfte des Tages am Fenster und raucht. Ist es gerecht, dass wir alle für ihre Behandlung aufkommen, obwohl sie selbst ihre Gesundheit ja immer weiter gefährdet?
Das ist genau die Frage, mit der wir uns im Buch aus rechtlicher, ethischer, medizinischer, aber auch wirtschaftlicher Sichtweise beschäftigt haben. Diese Gerechtigkeitsüberlegungen, die sind natürlich ein Grund, darüber nachzudenken, ob man in der Krankenversicherung stärker als bislang, das ist nämlich bislang kaum der Fall, muss man sagen, auf die Eigenverantwortung der Versicherten setzt und bei einem schädigendem Verhalten, wie Sie es gerade von Ihrer Nachbarin beschrieben haben, dann auch sozusagen mit gewissen Sanktionen reagiert. Das haben wir bislang so gut wie gar nicht.
Also unsere gesetzliche Krankenversicherung, die sieht ja dieses Solidarprinzip vor und demnach sind wir eine Risikogemeinschaft. Also Leute wie meine Nachbarin Brigitte sind da genauso Part wie jemand, der sich sehr gesund ernährt, Sport treibt, eben Nichtraucher ist und so weiter. Und alle zahlen letztlich mehr oder weniger den gleichen Beitrag ins Gesundheitssystem ein. Wie sehen Sie das? Was ist Ihre Position? Ist das gerecht?
Also genau, Sie haben das ganz gut beschrieben. Wir sind eine riesige Risikogemeinschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und das ist ganz spannend. Das ist in anderen Sozialversicherungssystemen, gibt es da ganz andere Risiko- und Gefahrengemeinschaften. Alle Sozialversicherungssysteme, und das ist so durch unser Grundgesetz vorgegeben, müssen eigentlich auf zwei Prinzipien beruhen. Das eine ist das Prinzip der Eigenverantwortung. Ja, also jeder muss für sein eigenes Verhalten ein Stück weit einstehen, vorsorgen. Das haben wir zum Beispiel sehr stark in der Rentenversicherung oder auch in der Arbeitslosenversicherung. Und andererseits haben wir aber auch, sind alle unsere Sozialversicherungssysteme eine große Solidargemeinschaft. So, und diese beiden Prinzipien, wie der verhält Gesetzgeber das so ins Verhältnis setzt, das steht ihnen im Wesentlichen frei. Und bei der Krankenversicherung hat er sich dafür entschieden, sehr stark auf Solidarität zu setzen und in wirklich geringem Maße auf Eigenverantwortung der Versicherten. Das kann er so machen, das ist sein Gestaltungsspielraum. Aber das führt dazu, dass es genauso ist, wie Sie sagen. Im Prinzip zahlen alle natürlich gemessen an ihrem Einkommen, an den Arbeitsentgelten den gleichen Beitrag und erhalten dann im Bedarfsfall die gleichen Leistungen.
Sie haben es schon erwähnt, der Spardruck im Gesundheitssystem steigt. Es wird verstärkt der Rotstift angesetzt und da kommen solche Gerechtigkeitsfragen häufiger auf. Zum Beispiel wurde vor kurzem das Lungenkrebs-Screening eingeführt, aber das ist nur kostenlos für starke, aktive oder ehemalige starke Raucher. Das haben viele Nichtraucher zum Beispiel als unfair empfunden. Schließlich können auch Nichtraucher Lungenkrebs bekommen. Und die Raucher haben ihr höheres Risiko ja quasi selbst verursacht. Da sind wir eben auch mitten in der Debatte über dieses Verursacherprinzip, um das es in Ihrem Buch geht. Können Sie diesen Begriff noch mal kurz erklären? Was ist dieses Verursacherprinzip?
Genau, beim Verursacherprinzip geht es letztlich um die Frage, ob wir eben stärker darauf abstellen, dass der Einzelne durch sein Verhalten seine Gesundheit oder die Entstehung von Krankheiten und damit die Entstehung von Kosten für die Versichertengemeinschaft, für die Solidargemeinschaft beeinflussen kann. Nun ist es so, dass Krankheiten ganz selten auf einer einzigen Ursache beruhen, sondern die sind ganz oft multifaktoriell verursacht, also beruhen dann auch auf Umweltbedingungen oder auf genetischer Veranlagung. Aber das Verhalten von Menschen, wie man mit seiner Gesundheit umgeht, ob man, um es klar zu sagen, schlank ist, ob man sich gut ernährt, ob man sich bewegt, ob man Sport macht, das hat eben Einfluss. Und es ist derzeit so, dass der Gesetzgeber dieses individuelle Verhalten der Versicherten, dafür setzt er schon in gewissem Umfang Anreize, ja, dass Versicherte sich gesundheitsbewusst verhalten. Aber wenn sie das nicht tun, erhalten sie trotzdem im Kern die gleichen Leistungen wie Menschen, die sehr stark für ihre Gesundheit sorgen und vielleicht übrigens auch, Frau Korwes, dafür finanzielle Aufwendungen haben. Ja? Wie in einen Fitnessclub gehen, sich Sportgeräte kaufen, sich hochwertige Nahrungsmittel kaufen. Und das ist auf der Leistungsseite praktisch überhaupt nicht berücksichtigt und auf der Beitragsseite auch nicht. Und da haben wir eben in dem Buch die Frage gestellt, ganz offen formuliert, ja, und auch mit unterschiedlichen Perspektiven, wie ich schon beschrieben habe, ob der Gesetzgeber nicht stärker auf die Verursachung von Krankheit und Kosten durch die Versicherten abstellen sollte, entweder indem man noch mehr Anreize, das nennt man dann Nudging neudeutsch, setzen sollte für gesundheitsbewusstes Verhalten oder indem man auf gesundheitsschädigendes Verhalten mit Sanktionen wie zum Beispiel Beitragszuschlägen reagieren sollte. Aber es hat sich bei den Beiträgen auch sehr schnell gezeigt, dass das wirklich mit großen Problemen verbunden sein kann und dass man gerade was Sanktionen für gesundheitsschädigendes Verhalten betrifft, sehr vorsichtig sein sollte. Dafür spricht jedenfalls viel.
Aber ist die Kausalkette nicht auch wirklich zu wackelig, auch juristisch betrachtet, um daraus Sanktionen abzuleiten? Sie haben eben schon gesagt, Krankheiten haben oft mehrere Gründe. Es kann Veranlagung sein. Manchmal gibt es ja auch Mischformen. Ne? Ein Mann, nehmen wir nochmal Lungenkrebs, er ist Raucher, hat aber auch jahrelang im Straßenbau gearbeitet, Asphaltdämpfe inhaliert. Wie will man da jetzt sagen, okay, das lag jetzt am Rauchen und nicht am Asphaltdampf, dass er diesen Lungenkrebs gekriegt hat und naja, was seinen Job betrifft, hat er vielleicht auch nicht unbedingt eine Wahl gehabt.
Genau, und da sprechen Sie auch schon eines der Kernprobleme an. Wenn man an individuell krankheitsverursachendes Verhalten anknüpfen will, also daran, ob sich jemand durch sein eigenes Verhalten eine Krankheit zugezogen hat, dann kann es eben im Einzelfall wirklich schwierig oder sogar unmöglich sein, diesen Kausalitätsnachweis, den Verursachungsnachweis zu führen. Da gibt es jetzt sicher einzelne klare Fälle. Also ich sage jetzt mal, das Beispiel, man entscheidet sich für Gleitschirmfliegen, stürzt ab und bricht sich ein Bein, dann hat sich hier unstreitig das Risiko einer bestimmten gefährlichen Verhaltensweise realisiert. Aber in anderen Fällen wird man auch oft von bestimmten Verhalten der Versicherten nur so eine Risikoerhöhung oder Risikoreduzierung daran ausmachen können. Das wird sehr, sehr schwierig. Und Frau Korwes, wie ist es zum Beispiel mit ambivalenten Verhaltensweisen? Sprechen wir mal über Sport. Ich weiß nicht, in welchem Umfang Sie sportlich sind. Ich bin so mäßig sportlich.
Ja,
ich jogge ab und zu durch die Berliner Parks und damit geht es mir gut. Und mein Gesundheitszustand ist ganz okay. Ich bin allerdings wegen sportlichen Dingen auch sehr selten beim Arzt, weil ich das mit Augenmaß tue. Mein Mann ist Marathonläufer. Der ist sehr viel sportlicher als ich. Dessen Gesundheitszustand ist deshalb wahrscheinlich besser, deutlich besser als meiner. Aber er hat auch häufiger Sportverletzungen. Ja, was machen wir denn da jetzt? Ist das jetzt eine Risikosportart? Also ich finde, dieses Beispiel zeigt ganz gut, wie wahnsinnig schwierig das ist, einzelne Verhaltensweisen klar den Bereich Risiko und dann gesundheits-eher schädliches Verhalten zuzuordnen als dem Bereich gesundheitserhöhendes Verhalten. Ich tue mich da sehr, sehr schwer und ich glaube, der Gesetzgeber, für den ist das auch schwierig. Man muss aber auch ganz klar sagen, es gibt ja auch die Möglichkeit, nicht an individuell zurechenbares Verhalten anzuknüpfen, sondern gerade wir Juristen kennen auch die Möglichkeiten, das haben wir auch in anderen Rechtsgebieten, dass wir an abstrakt gefährliches oder gefährdendes Verhalten anknüpfen, also an risikoerhöhende Verhaltensweisen, Risikosportarten, Übergewicht, Rauchen, ja, ohne dass ich dann konkreter Schaden, eine konkrete Krankheit verwirklicht haben muss. Also die Möglichkeit gibt es auch. Die Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen oder sollten, und vor allen Dingen dann der Gesetzgeber, was an der Stelle ist wirklich gerecht? Wo stellen wir auf die Solidargemeinschaft, auf Umverteilung ab? Und was für ein System wollen wir da eigentlich haben?
Ja, also um nochmal ein Beispiel zu nennen, wie schwierig das dann sein könnte, das juristisch auch hieb- und stichfest darzustellen. Nehmen wir nochmal Übergewicht, starkes Übergewicht, Adipositas. Jemand bekommt dann Diabetes Typ 2. Mhm. Da kann man sagen, relativ plausibel als Kausalkette. Aber die Person bekommt Brustkrebs. Dafür ist zwar Adipositas ein Risikofaktor, kann aber auch mit einer familiären Veranlagung zusammenhängen.
Völlig richtig. Und das Beispiel starkes Übergewicht berührt noch ein anderes Problem. Nicht nur das der Kausalität, über das wir jetzt gesprochen haben, sondern auch das der Autonomie, des autonomen Handelns der Versicherten. Wenn wir auf individuell zurechenbar verursachte Krankheiten abstellen, müssen wir dann nicht auch auf die innere Einstellung der Versicherten anknüpfen? Kommt es darauf an, Frau Korwes, ob die irgendwie vorwerfbar gehandelt haben? Wir Juristen sagen vorsätzlich, fahrlässig, oder ob man ihnen vielleicht sogar einen persönlichen Verschuldensvorwurf machen kann? Ja, und da fängt es an, sehr schwierig zu werden, wenn Sie sich die Gründe zum Beispiel für Übergewicht und Adipositas anschauen. Da sind wir schnell im Bereich von Verhaltensweisen, die ganz früh in der Kindheit irgendwo angefangen haben, für die man dann als Kind nicht verantwortlich war. Da sind wir schnell im Bereich von Suchtgefahren. Und das betrifft auch andere Dinge, nicht nur Adipositas, sondern auch Rauchen und anderes. Also hier reden wir ja auch über Lebensstile, Gewohnheiten. Hier reden wir auch über ganz schwierige soziale Unterschiede in der Gesellschaft, Menschen, die keinen hohen Bildungsgrad haben, die vielleicht auch aus materiell nicht gut gestellten Verhältnissen kommen, die haben, das ist nachgewiesen, auch keine so gute Gesundheit wie Menschen, denen es besser geht in Bezug auf Bildung, Einkommen und Vermögen.
Haben vielleicht auch
das wirklich sanktionieren?
Ja, die haben vielleicht auch körperlich anstrengendere Jobs oder wohnen in Gegenden mit mehr Verkehr und nicht im Grünen. Ne? Also das sind ja dann, wenn man die Eigenverantwortung betont, fallen dann nicht vielleicht auch die sozialstrukturellen Bedingungen hinten runter?
Genau, ja. Also es gibt auch offensichtlich Ursachen der Ursachen, die mit den Lebensverhältnissen, mit der eigenen Lebenswelt, mit dem Sozialstatus, mit Umweltbedingungen, auf die man auch nur bedingt Einfluss hat. Sie haben eben die Wohnlage angesprochen, an einer vielbefahrenen Straße zum Beispiel mit viel Lärm, die man nur bedingt beeinflussen kann. Ja. Und deshalb haben auch Kollegen, renommierte Kollegen im Buch darauf hingewiesen, dass die Sanktionierung von nicht gesundheitsbewusstem Verhalten immer die Gefahr birgt, strukturelle soziale Ungleichheiten zu verschärfen, weil eben die Korrelation zwischen Armut und Gesundheit leider ganz gut belegt ist. Ja? Und das heißt, wenn man das Verursacherprinzip, und das ist ja unsere Kernfrage heute im Gesundheitsbereich, in der Krankenversicherung verstärkt, dann kann das sehr schnell zu einer weiteren Benachteiligung vulnerabler Gruppen führen.
Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Mein Gast ist Frauke Brosius-Gersdorf, Professorin für öffentliches Recht an der Universität Potsdam mit den Schwerpunkten auf Verfassungs- und Sozialrecht. Aber angenommen, wir entscheiden uns tatsächlich für mehr Eigenverantwortung im Gesundheitswesen. Wie könnte das dann aussehen mit Blick auf Sanktionen? Da reden wir ja zuallererst mal von eben einer höheren Kostenbeteiligung, einen höheren Beiträgen zur Krankenversicherung oder ja, anderen Beispielen.
Genau, also wenn wir wirklich über Sanktionen nachdenken, dann denken wir in erster Linie über finanzielle Nachteile nach, also über Beitragszuschläge oder, was wir teilweise schon haben, ganz vereinzelt und in Randbereichen, über Nachteile bei Zuzahlungen zu bestimmten Krankenbehandlungen. Ja? Über solche Dinge kann man überhaupt nachdenken. Auf der Leistungsseite das zu tun, das ist nicht völlig ausgeschlossen, über Leistungskürzungen nachzudenken. Aber da kommen wir sehr, sehr schnell in wirklich schwierige Bereiche rein.
Genau, darf ich da mal einhaken? Ja. Das wäre ja dann Next Level sozusagen, dass man sagt, jemand bekommt bestimmte Behandlungen nicht, weil er oder sie ungesund lebt. Würde das nicht wirklich dem Grundgedanken unseres Gesundheitswesens widersprechen, dass einem kranken Menschen unabhängig von seinem Verhalten zu helfen ist? Ob es der Raucher mit Lungenkrebs ist, die ungeimpfte Masernpatientin oder auch jemand, der einen Suizidversuch unternommen hat, würde da das Grundgesetz überhaupt mitspielen?
Naja, da gibt es natürlich noch die Grundrechte der Versicherten. Da reden wir über die allgemeine Handlungsfreiheit, wir reden über Gerechtigkeit wie den allgemeinen Gleichheitssatz, wir reden auch über die Menschenwürdegarantie und das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und da gibt es natürlich Grenzen für den Gesetzgeber, gerade im Bereich des medizinischen Existenzminimums. Oder wir sind ja hier im Bereich von Pflichtversicherungen mit Versicherungspflicht und Beitragszwang. Das Bundesverfassungsgericht hat auch immer gesagt, dass zwischen Beitrag und Leistung ein angemessenes Verhältnis bestehen muss. Ich will nicht sagen, dass das bedeutet, dass Leistungskürzungen von vornherein völlig ausgeschlossen sind. Aber natürlich sind sie verglichen mit finanziellen Nachteilen bei gesundheitsschädigenden oder risikoförderndem Verhalten der deutlich stärkere Eingriff, sodass wir das mit sehr viel mehr Vorsicht sehen müssen. Und diskutiert wird auch wirklich im Wesentlichen über finanzielle Nachteile.
Was ich mich da aber ganz grundsätzlich frage, egal über welche Sanktionierungen wir sprechen, ist, für all das müsste der Staat ja erstmal wissen, wie ich lebe, also was ich esse, ob ich Sport mache. Also führt so ein Gesundheitssystem, das das Verursacherprinzip mehr berücksichtigt, zwangsläufig auch zu einem System, in dem der Staat stärker unser Privatleben kontrolliert?
Genau, die Gefahr besteht absolut und das ist auch ein dritter Einwand dagegen, auf mehr Eigenverantwortung in der Krankenversicherung zu setzen. Wir haben über Kausalität gesprochen, wir haben über Autonomie und Freiwilligkeit gesprochen und ein weiterer Punkt ist das Problem der Überwachung. Ja. Es ist natürlich absolut heikel, dass die Feststellung eines risikoerhöhenden Verhaltens dann mit Ermittlungen gar in der Privatsphäre des Betroffenen verbunden sein kann. Wir werden ja wohl den Ärzten oder den Krankenkassen kaum die Aufgabe zuschreiben wollen oder auch nicht dürfen, das Bewegungs- und Ernährungsverhalten der Versicherten genau auszukundschaften. Das wollen und dürfen wir auf gar keinen Fall. Ja. Deshalb, wenn wir über die stärkere Berücksichtigung von Eigenverantwortung und dann auch Selbstverschulden in der Krankenversicherung sprechen, dann müssen wir das von vornherein auf Bereiche beschränken, in denen derartige Ausforschungen nicht erforderlich sind. Man muss aber auch ganz klar sagen, durch die Möglichkeiten der Digitalisierung ist es natürlich sehr verführerisch und einfach geworden, die Versicherten durch finanzielle Anreize zur freiwilligen Lieferung von Daten zu motivieren. Mhm. Und wenn wir nochmal auf diese Anreize, auf dieses sogenannte Nudging zu sprechen kommen, dann ist eben auch das, obwohl das grundsätzlich, glaube ich, rechtlich, ethisch, ökonomisch sinnvoll ist, nicht ohne Probleme, weil wie stark darf so ein Anreiz eigentlich sein? Ja? Darf der so groß sein, dass der Versicherte dann gar nicht mehr die Möglichkeit hat, doch noch ein anderes gesundheitsschädliches Verhalten an den Tag zu legen? Also es ist wirklich ein komplexes Thema.
Ja, und ökonomisch betrachtet würde das aber halt auch nicht mehr Geld ins System spülen, sondern das kostet ja was, Belohnungssysteme.
Belohnungssysteme kosten was, aber es ist auch klar, dass wenn sie Erfolg haben, dass das schon zu Einsparungen im System führen kann. Das ist eine Frage für Gesundheitsökonomen, das müssen die genau durchrechnen, wo das wirklich Sinn macht. Aber, Frau Korwis, neben den Einsparungen haben wir auch immer diese Gerechtigkeitsüberlegungen. Ich will noch mal eine Parallele einfach aufbringen, weshalb wir auch das Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung da schon mitdenken sollten. Denken Sie mal an unsere Debatten und auch die Empörung in der Bevölkerung über das Bürgergeld, über Bürgergeldzahlungen an Menschen, die sich zumutbaren Arbeitsangeboten verweigern. Ja, Stichwort Totalverweigerer. Da hat der Gesetzgeber setzt jetzt da auf mehr Sanktionen bis hin zum vollständigen Leistungsausschluss. Die Parallele hinkt ein bisschen, weil das Bürgergeld komplett steuerfinanziert ist, während die Krankenversicherung ja im Kern beitragsfinanziert ist. Steuerzuschüsse gibt es auch. Und trotzdem kommen natürlich diese Gerechtigkeitsüberlegungen da ins Spiel. Und insofern, selbst wenn es nicht zu Einsparungen führt, die Förderung von gesundheitsbewusstem Verhalten in der Krankenversicherung, gibt es immer noch Gerechtigkeitsüberlegungen, die wir mitdenken sollten. Denn die Versicherten sollten schon auch den Eindruck haben, dass sich ihr eigenes gesundheitsbewusstes Verhalten, was viele Menschen an den Tag legen, dann auch irgendwo lohnt und dass es gerecht ist und dass das gesehen wird und auch die Unterschiede zu Menschen, die sich möglicherweise bewusst selbstschädigend verhalten.
Ja, der Gerechtigkeitssinn der BürgerInnen ist sehr stark ausgeprägt, aber auch reagieren die Bürger empfindlich darauf, wenn sie das Gefühl haben, der Staat regiert in ihre Privatsphäre rein. Ne? Es gab die Diskussion, in der waren sie auch involviert, zu Pandemiezeiten, inwieweit Ungeimpfte, die dann an Covid schwer erkranken, stärker an den Kosten beteiligt werden könnten für ihre Behandlung. Das wurde durchaus kontrovers aufgenommen.
Ja, das verstehe ich auch und das ist auch absolut in Ordnung, über solche Fragen kontrovers zu diskutieren. Man muss aber sehen, dass man schon als Versicherter der gesetzlichen Krankenversicherung Teil einer Solidargemeinschaft ist. Und deshalb entscheidet man eben mit seinem eigenen Verhalten, ob man sich jetzt eher gesundheitsförderlich oder eher gesundheitsschädigend verhaltet, welche Risiken man auch in Kauf nimmt, nicht immer nur für seine eigene Freiheit, sondern das hat Konsequenzen oder es kann Konsequenzen haben, nämlich auch für andere, für die Mitglieder der Solidargemeinschaft, wenn das dazu führt, dass man mehr krank ist als andere, höhere Kosten verursacht. Und deshalb ist es völlig in Ordnung, wenn der Gesetzgeber erstmal darüber nachdenkt und wir als Bürgerinnen und Bürger in der Demokratie darüber nachdenkt, ob das gerecht ist, dass die Solidargemeinschaft für gesundheitsschädigendes Verhalten anderer aufkommt.
Also darf eine Gesellschaft letztlich von uns verlangen, gesund zu leben, weil sie sonst für die Folgen aufkommen muss?
In gewissem Umfang natürlich. Wenn die Möglichkeiten, die finanziellen Mittel der Krankenversicherung weniger werden, Frau Korbes, was ist dann die Alternative, wenn wir Eigenverantwortung nicht mehr stärken als bislang? Die Alternative sind dann möglicherweise Leistungskürzungen für alle oder Beitragserhöhungen für alle. Und da kommt dann wieder Ihre Frage, ist das eigentlich gerecht?
Ist der Mittelweg, der auch ein bisschen in Ihrem Buch durchklingt, ich meine ihn zumindest herausgelesen zu haben, also zwischen diesem Prinzip Eigenverantwortung, wenn man das radikal interpretiert, und andererseits dem Prinzip bedingungsloser Solidarität, das eben sehr, sehr teuer ist, ist der Mittelweg, dass der Staat dann für jeden die gleichen Voraussetzungen noch stärker schaffen muss für ein gesundes Leben und das Individuum aber dann noch stärker in die Pflicht genommen wird, das dann auch zu nutzen?
Genau, ich glaube, das haben Sie sehr gut rausgelesen aus dem Buch, weil das so der Tenor der meisten Kolleginnen und Kollegen in dem Buch ist. Also es ist ja auch klar, dass es legitimer ist, an die Konsequenzen eines gesundheitsschädigenden Verhaltens des Einzelnen negativ anzuknüpfen, zum Beispiel durch Beitragszuschläge, wenn der Einzelne in der Lage ist, sein Verhalten auch wirklich bewusst in die eine oder andere Richtung zu steuern. Und da setzt dieses Thema Ertüchtigung für gesundheitsförderndes Verhalten der Versicherten an. Ja. Das bessere Konzept ist möglicherweise auf Prävention, Bildung, Früherkennung, Information, Aufklärung zu setzen. Und die meisten Kolleginnen und Kollegen, und ich gehöre auch dazu, sehen auch in diesem Nudging, also positive Anreize, auch in der Krankenversicherung für gesundheitsbewusstes Verhalten grundsätzlich einen richtigen, guten und rechtlich zulässigen Weg, mehr Eigenverantwortung zu stärken, aber die Solidargemeinschaft dabei auf gar keinen Fall aus dem Blick zu lassen.
Okay, also nehmen wir es nochmal am Schluss praktisch mit Blick auf meine Nachbarin Brigitte. Ja? Die bekäme dann ein kostenloses Rauchentwöhnungsangebot. So, und wenn sie das dann aber nicht wahrnimmt oder es zwar wahrnimmt, aber dann weiter raucht, weil die Sucht stärker ist, dann dürfte das ihrer Position nach Folgen auch für ihre Beiträge in die Krankenversicherung haben.
Ja, dürfen auf jeden Fall, weil der Gesetzgeber da eben großen Gestaltungsspielraum hat. Gerade bei dem Beispiel ihrer Nachbarin Brigitte ist es natürlich so, ob das jetzt wirklich der geeignete Anwendungsfall dafür ist. Also wir haben vorhin über Autonomie gesprochen, wir haben über soziale Umstände gesprochen und wir haben auch immer die Grenze der Zumutbarkeit. Ja, bei allem, was der Gesetzgeber an finanziellen Nachteilen dann möglicherweise auf der Beitragsseite vorsieht, muss er immer auch die Zumutbarkeit im Blick behalten. Und da stellen sich dann auch solche Fragen wie, bis zu welcher Grenze ist eine Beteiligung wirklich zulässig? Muss das nicht auch sozial gestaffelt sein, vielleicht nach dem Einkommen gestaffelt sein und vieles mehr? Also wir sind da wirklich am Anfang der Debatte.
Und Sie haben häufig beschrieben, dass der Gesetzgeber da eben einen großen Gestaltungsspielraum hat. Und letztlich ist es dann aber ja eine gesellschaftliche Entscheidungsfrage, oder? Also wollen wir ein Gesundheitssystem, in dem individuelles Verhalten stärker über Beiträge und Leistungen entscheidet? Oder lieber eins mit stark ausgeprägtem Solidaritätsprinzip, das darin besteht, dass wir die Folgen unserer unterschiedlichen Lebensentscheidungen letztlich dann doch gemeinsam tragen.
Genau, das ist eine gesellschaftliche Debatte und das ist ein Problem, das wir immer wieder neu besprechen und aushandeln müssen. Und dabei müssen wir natürlich auch die Rahmenbedingungen im Blick behalten, Frau Korbes. Es ist natürlich immer leichter und einfacher umzuverteilen, wenn wir keine Sparzwänge haben.
Wobei ich es letztlich schon problematisch finde, dass wir so eine medizinethische Frage oder Entscheidung wie zwischen Solidarität und Eigenverantwortung, dass wir die vielleicht aufgrund von ökonomischem Druck anders beantworten, als wir es tun würden, wenn im Gesundheitswesen Geld im Überfluss vorhanden wäre.
Aber in der Situation sind wir in Deutschland nicht. Unsere Sozialversicherungssysteme, die sind natürlich unter dem Druck des demografischen Wandels. Und der führt einfach dazu, dass immer weniger Beitragszahler und ganz wichtig auch Steuerzahler in den Sozialversicherungssystemen stecken. Milliarden von Steuergeldern, mit den Beitragszahlungen kommen sie schon lange nicht mehr aus. Jedenfalls nicht die Renten- und Krankenversicherungen und jetzt auch nicht mehr die Pflegeversicherung. Und es müssen immer weniger Beitrags- und Steuerzahler für immer höhere Kosten von immer mehr älteren Menschen, die immer länger leben, was ja sehr schön ist, aufkommen. Und da stellen sich einfach Sparzwänge und die Frage, wo man noch Kosten einsparen kann. Und das ist dann schon ein legitimer Grund für den Gesetzgeber. Und davon kann und darf er sich auch nicht frei machen. Fragen, die man in der Vergangenheit vielleicht eher unkritisch betrachtet hat, wie das Verhältnis zwischen Eigenverantwortung und Solidarität in der Krankenversicherung neu aufzuwerfen. Und Sie haben vollkommen recht, am Ende müssen wir darüber eine breite gesellschaftliche Debatte führen, was uns da angemessen, gerecht, aber auch noch finanzierbar erscheint.
Frau Brüsus-Gersdorf, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Wer krank wird, dem muss geholfen werden. Das klingt erstmal selbstverständlich, aber sobald wir fragen, welchen Anteil der eigene Lebensstil an einer Krankheit hat, wird es dann doch kompliziert. Was ist eigene Verantwortung, was ist Schicksal und wie viel Ungleichheit darf ein solidarisches Gesundheitssystem zulassen? Meine Gesprächspartnerin war Frau Brüsus-Gersdorf. Sie ist Professorin für öffentliches Recht an der Universität Potsdam und hat mit Wolfram Henn das Buch Selber Schuld zum Verursacherprinzip in der Medizin herausgegeben. Es ist bei Dunker und Humblot erschienen und kostet als juristisches Fachbuch 89,90 Euro. Ich bin Anna Korwes und sage Dankeschön fürs Zuhören.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.